Deutschlandfunk Interview.
Seit 2010 ist Viktor Orbán Ministerpräsident von Ungarn. Über 13 Jahre also im Amt und er ist damit der dienstälteste Regierungschef in der Europäischen Union. Ein erfahrener Politiker, also bestens vertraut auch mit dem Machtgefüge innerhalb der Europäischen Union. In Brüssel hat sich Orbán mit den Jahren den Ruf eines europäischen Störenfrieds erarbeitet. Immer wieder sucht er die Konfrontation. Doch nun hat der politische Pokerspieler sein Blatt offenbar ausgereizt. Nach langer Blockade überraschend schnell die Zustimmung für weitere Ukraine-Hilfen beim EU-Sondergipfel. Der Europaabgeordnete der Grünen Daniel Freund. Guten Tag, Herr Freund.
Guten Tag.
Sie gehören seit Jahren in Brüssel im Parlament zu den schärfsten Kritikern der Politik des ungarischen Ministerpräsidenten. Wird es jetzt Zeit für eine Entschuldigung bei Viktor Orbán? Er ist Teil der europäischen Familie, hat es gezeigt und teilt am Ende doch den EU-Konsens in der Ukraine-Politik.
Also ich glaube, es war kein gutes Zeichen, dass man überhaupt jetzt für Viktor Orbán nochmal einen Gipfel machen musste. Nur weil einer immer querschlägt, muss die ganze Europäische Union eben nach seinem Lied tanzen. Dass jetzt einmal härter gezeigt wurde, ist gut. Das haben wir im Europäischen Parlament ja seit langem gefordert, dass man sich nicht jedes Mal erpressen lassen darf, weil man sonst Orbán immer nur noch mehr dazu einlädt, dieses Spiel weiter zu treiben. Diesmal, glaube ich, haben jetzt die öffentlichen Debatten über einen möglichen Stimmrechtsentzug, über das Einfrieren weiterer Gelder, wirtschaftlicher Schaden, das hat jetzt dazu geführt, dass er am Ende in dieser sehr isolierten Position da klein beigeben musste. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, mit ihm umzugehen.
Dennoch in Brüssel, nicht nur in Brüssel, auch in anderen europäischen Hauptstädten, gibt es ja den Vorwurf, Viktor Orbán, das sei ein Putin-Versteher, der sucht auch eine Nähe zu Moskau. Ist dieser Vorwurf jetzt noch zu halten? Auch Budapest unterstützt ja jetzt mit Milliardenhilfen Kiew.
Er hatte einfach am Ende keine andere Wahl. Er wollte das ja nicht. Er hat das im Dezember noch verhindert. Er hat noch 10 Milliarden EU-Gelder sozusagen freigepresst mit seiner Blockadehaltung. Und ich glaube, am Ende weiß Viktor Orbán, dass die nächste Chance natürlich kommt. Bis zur Vollmitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union wird er noch 72 Mal die Möglichkeit haben, Vetos einzulegen. Und natürlich auch sonst bei jeder Entscheidung, für die wir die Einstimmigkeit brauchen, Nachschärfung von Sanktionen gegen Russland und so, hat er immer wieder die Möglichkeit. Ich glaube jetzt, also zu diesem Zeitpunkt ist es jedenfalls deutlich zu früh, jetzt zu sagen, wir haben hier eine generell neue Politik von Viktor Orbán. Er hat nur einfach gemerkt, dieses Mal kommt er damit nicht durch.
Sie bleiben also skeptisch gegenüber Budapest, Herr Freund. Sie hatten, als Sie diese 10 Milliarden jetzt erwähnt haben, Sie hatten ja mit anderen EU-Parlamentariern damals vor dem Gipfel der EU-Kommission mit einer Klage gedroht wegen dieser Freigabe der bislang eingefrorenen Gelder für Ungarn, diese 10 Milliarden. Werden Sie jetzt auf diese Klage verzichten?
Nein, denn worum es uns natürlich geht, ist die wirkliche Situation vor Ort. Und unser Verdacht, dass die Analyse der Kommission, die Freigabe dieser Gelder am Ende gar nicht so richtig mit der Situation vor Ort in Ungarn zu tun hatte, sondern dass das eben ein politisches Signal an Viktor Orbán sein sollte vor dem Dezembergipfel, der hat sich in den letzten Wochen nochmal weiter erhärtet. Wir hatten die zuständigen Kommissare nochmal zur Befragung im Ausschuss. Und da ist einfach sehr klar rausgekommen, also die Kriterien sind unserer Ansicht nach nicht erfüllt und deshalb bereiten wir aktuell die Klageschrift vor und ich würde davon ausgehen, dass wir sie dann auch zum Europäischen Gerichtshof senden.
Wie sicher können Sie denn jetzt sein, dass man auf dem Gipfel gestern in Brüssel nicht noch im Hinterzimmer es irgendwelche geheimen Deals gab, also mit Blick auf die gesperrten EU-Gelder für Budapest?
Ich saß da nicht im Raum. Das müssen die Staats- und Regierungschefs, die Verhandlungen geführt haben, die können das sagen. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die wir gesehen haben, dass das Einknicken doch so schnell kam, deutet eher darauf hin, dass das nicht der Fall war. Zumindest in der schriftlichen Schlusserklärung des Europäischen Rates deutet nichts darauf hin, dass harte Zugeständnisse gemacht wurden, sondern es wird nur darauf hingewiesen, ne, auf die Rechtsgrundlage, die wir natürlich alle kennen. Aber es gibt keine manifeste Entscheidung, dass zusätzliche Gelder freigegeben wurden oder dass man Orbán nochmal zusätzliche Vetos zugesteht, was er ja im Vorfeld des Gipfels gefordert hatte.
Können Sie als EU-Parlamentarier jetzt die Gipfelteilnehmer loben? Das ist ein Musterbeispiel erfolgreicher europäischer Gipfeldiplomatie. Man zeigt Geschlossenheit und kann dann eben einen politischen Pokerspieler wie Viktor Orbán letztendlich doch seine Grenzen aufzeigen.
Ja, wie gesagt, wir hatten das aus dem Parlament lange gefordert, dass das jetzt endlich genutzt wurde, diese Strategie, und auch direkt funktioniert hat. Das freut mich sehr. Ich würde trotzdem darauf hinweisen, weil es dieses eine Mal funktioniert hat, ne, ich habe in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Staats- und Regierungschefs auf diese europäische Gipfeldiplomatie oft sehr kurzsichtig schauen. Und wie gesagt, die nächste Runde kommt sofort. Orbán wird wieder die Gelegenheit haben, Vetos einzulegen. Und vor allen Dingen auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Da ist bisher eben nichts passiert. Da muss der Druck weiter erhöht werden, damit wirklich Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn wieder umfänglich funktionieren.
Wie sehr, Herr Freund, ist denn der gestrige Brüsseler Gipfeltag eine Art Blaupause für den künftigen Umgang mit europäischen Störenfrieden? Denn Viktor Orbán ist ja nicht allein auf weiter Flur.
Also meine besonders große Sorge war eben, dass wenn man Orbán jedes Mal damit durchkommen lässt, dass dann auch andere sich das Beispiel nehmen und dem folgen. Wenn das Schule macht, ne, wenn man erstmal ein Veto einlegt, dann bekommt man am Ende noch irgendwas extra. Man bekommt noch mal extra Geld oder irgendwelche anderen Zugeständnisse. Und wenn das Schule macht, dann ist die Europäische Union einfach nicht mehr handlungsfähig. Und ich glaube, deswegen müssen wir mittelfristig auf jeden Fall darüber reden. Vor allen Dingen, wenn es um noch eine Erweiterung der Europäischen Union geht, dann ist das einfach keine Art, wie wir funktionieren können, wenn wichtige Entscheidungen, die Ukraine-Unterstützung am Ende immer von einem einzelnen Teilnehmer des Gipfels blockiert werden können. Das ist ein Sicherheitsrisiko für die Europäische Union. Ich glaube, viele Mitgliedstaaten haben das in den vergangenen Wochen auch gemerkt. Und deshalb müssen wir da über grundlegende Reformen reden.
Brüssel macht jetzt viele Milliarden Euro locker für Kiew. Offen bleiben aber weitere umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die meisten EU-Staaten, die bleiben ja hinter Deutschland zurück. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat das gestern noch einmal deutlich gemacht. Wie sehr rechnen Sie damit als EU-Parlamentarier, dass sich dieses Dilemma in den kommenden Monaten auflösen wird?
Ich hoffe sehr, dass wir alle miteinander realisieren, dass wenn wir die Ukraine nicht vernünftig unterstützen, wenn wir sie nicht in die Verfassung bringen, dass sie diesen Krieg wirklich auch gewinnen kann, dass das ein herber Rückschlag für die internationale Friedensordnung ist, dass es eine Bedrohung dann auch für uns, unsere Demokratien, unsere Werte und natürlich auch die territoriale Integrität der EU-Mitgliedstaaten werden könnte. Putin hat immer klar gemacht, es geht ihm nicht nur um die Ukraine, sondern er will Russland in irgendwelchen längst vergangenen Grenzen wiederherstellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das politische Signal gesetzt haben, der Weg für die Ukraine in die Europäische Union, der ist jetzt offen. Es ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht mal nur für ein paar Monate, sondern für die nächsten Jahre die finanzielle Situation der Ukraine absichern. Aber auf dem Schlachtfeld machen am Ende natürlich vor allen Dingen die militärischen Unterstützungen, die Waffenlieferungen den Unterschied. Und ich glaube, da muss aus Europa noch viel mehr kommen.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Europaabgeordnete der Grünen, Daniel Freund. Vielen Dank, Herr Freund, für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
Vielen Dank.